Heute bei «Apropos» Kontroversen um LGBTQ-Recht in den USA. In den USA ist vor kurzem Pride Month gefeiert worden. Also der Monat, wo die Vielfalt von Homosexuellen, von Queeren und von Transpersonen gefeiert wird.
We love you, we respect you, we care about you. Whether you're here or not, we're together in spirit.
People of all ages is here to support the community and it's beautiful.
A great crowd, the atmosphere is amazing.
Nobody in the world celebrates Pride like our city. The parade is electric.
Kurz später ist ein symbolisch wichtiges Urteil öffentlich geworden. Eins, wo der Schutz von LGBTQ-Personen vor Diskriminierung schwieriger macht.
Today, six justices on the Supreme Court took another in a series of steps designed to roll back 50 years of progress and return us to a time when discrimination was legal.
Sexuelle Orientierung, Drag-Shows, die sogenannte Woke Culture. Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen ist das Thema in den USA omnipräsent. Warum lässt sich mit dem so gut Politik machen? Und was hat das für Folgen? Über das reden wir heute in dieser Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent in Washington. Hallo Fabian.
Hi Mirja.
Fabian, eigentlich, denkt man, fängt alles an mit einer Hochzeit.
Ja, Mirja, aber da hat alles mit einem Gerichtsverfahren geändert und mit einem Urteil vom Supreme Court. Wir haben Lori Smith, eine Designerin von Webseiten in Colorado, die bis vor das oberste Gericht in Washington gezogen ist, weil sie nicht hat wollen, eine Hochzeitswebseite kreieren für ein schwules Paar.
Das Urteil, das hat sie also bis zum obersten Gericht gezogen, bis zum Supreme Court. Was entscheidet das Gericht?
Ja, das Gericht hat jetzt gesagt, dass eine Webseitendesignerin nicht gezwungen werden kann, zu einer Hochzeitswebseite für ein homosexuelles Paar zu programmieren. Und das wäre möglich gewesen in Colorado, dort ist die Frau daheim, weil dort ist Diskriminierung aufgrund von der sexuellen Orientierung verboten, also zum Beispiel gegen schwule Paar. Und Lori Smith ist jetzt zum obersten Gericht gekommen und hat gesagt, das verletze ihre Meinungsfreiheit. Das ist der erste Verfassungszusatz, das erste Amendment von der US-Verfassung, was Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Und das Gericht hat jetzt gesagt, die Frau Smith, die macht, wenn sie eine Webseite programmiert, das ist ein künstlerischer Ausdruck und da ist eben die Meinungsfreiheit betroffen und da kann niemand gezwungen werden dazu. Und für alle, die sich noch mehr dafür interessieren, was der konservative Supreme Court gerade mit dem Land macht, in der aktuellen Folge vom USA-Podcast vom Tagesanzeiger analysieren Isabelle Jacobi und ich die jüngste Serie von Urteilen. Da hat es eine ganze Menge von folgenreichen Entscheidungen. Das geht weit über den Fall von der Lori Smith raus. Aber der allein ist spannend genug, dass wir jetzt können länger über das Thema reden.
Genau, wir bleiben jetzt bei dem Fall von der Lori Smith, obwohl ich allen natürlich den USA-Podcast «Alles klar, Amerika mit dir» und Isabelle Jacobi sehr empfehle. In dem Fall von der Lori Smith, sie kommt Recht über vom obersten Gerichtshof in den USA. Was sind die Reaktionen auf das Urteil?
Ja, die Konservativen sind sehr zufrieden, dass das oberste Gericht dann quasi eine Ausnahme gemacht hat in diesem Antidiskriminierungsgesetz, wo es in vielen Bundesstaaten gibt. Eben Colorado hat ein Gesetz und das Gericht hat jetzt gesagt, die Antidiskriminierung die gilt zwar, aber künstlerische Freiheit, Meinungsfreiheit ist eine Ausnahme davon. Konservative sind zufrieden mit dem, politisch linke Gruppen sind unzufrieden und kritisieren das. Besonders LGBTQ-Vertreter, sie sehen die USA um 20 Jahre zurückversetzt, wo die Diskriminierung gegen Personen, die nicht den heterosexuellen und cisgender-Normen entsprochen haben, noch sozial akzeptiert war.
Das löst also eine ziemliche Debatte aus, das Urteil. Und dann kommt raus, der Auftrag an Lori Smith, den hat es so gar nicht gegeben.
Ja, das ist besonders absurd. Die Lori Smith ist eben ans Gericht gelangt, zuerst mal in Colorado, das wird zuerst dort behandelt, bevor sie dann irgendwann an Supreme Court kommt. Und ihren Eingaben beim ersten Gericht hat sie dann einen Mann erwähnt, der heisst Stuart, und der hat eben eine Webseite für seine Hochzeit mit einem anderen Mann bestellt, bei ihr. Und erst jetzt, wo der ganze Fall vor Supreme Court gekommen ist, Jahre später, hat eine Journalistin mal die Telefonnummer von dem Mann gewählt. Die ist in den Gerichtsunterlagen erwähnt, die Telefonnummer. Und das Stuart ist aus allen Wolken gefallen. Der hat gar nicht gewusst, dass er dort in diesen Gerichtsunterlagen vorkommt. Der ist gar nicht schwul, der ist seit langem mit einer Frau verheiratet.
Okay, da stellt sich dann schon die Frage, warum hat sich der Supreme Court trotzdem mit dem ganzen Fall befasst?
Ja, rechtlich ist es nicht entscheidend gewesen. Der Supreme Court hat den Fall eben gleich können anhören. Laurie Smith hat auch den Widerspruch nie aufgeklärt, wie es zu dem gekommen ist, dass sie den Mann erwähnt, obwohl der gar keine Anfrage gestellt hat. Die ganze Geschichte nährt Vermutung, dass da konservative Interessengruppen einfach auf Biegen und Brechen ein Grundsatzurteil herführen wollen. Und dass auch der Supreme Court, wo 6 von 9 Richtern der konservativen Seite angehören, die Gelegenheit ergriffen haben, da wirklich auch mal einen Pflock einzuschlagen gegen die Stärkung der Rechte von Minderheiten. Und Laurie Smith gehört zu so einer Interessengruppe, die eine sehr konservative Politik betreibt. Die heisst Alliance Defending Freedom. Also die verteidigen die Freiheit, zumindest ist das ihr Name. Sie richtet sich gegen das Recht auf Abtreibung, gegen LGBTQ-Interessen, aber eben für Religionsfreiheit im Namen von der Religionsfreiheit. Und solche Gruppen suchen sich in den USA gezielt Modellfälle, die es vor Gericht bringen. Das machen im Übrigen auch linke Gruppen, nicht nur konservative Gruppen. In letzter Zeit haben einfach eher die rechten Gruppierungen Erfolg damit gehabt, weil, wie erwähnt, die Mehrheit derzeit konservativ ist an diesem Gericht. Das hat man zum Beispiel auch bei der Abschaffung vom Recht auf Abtreibung gesehen, vor einem Jahr. Und das Thema von der LGBTQ-Recht ist halt im Moment eines von den heissesten diskutierten politischen Themen in den USA, wo sich das Gericht jetzt da eingeschaltet hat.
Wieso das so ist, über das möchte ich gerade mit dir reden. Aber vielleicht schauen wir zuerst noch darauf, was die Auswirkung von diesem Urteil ist.
Das ist im Moment noch die grosse Frage. Also LGBTQ-Vertreter befürchten, dass der Gerichtsfall eben mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Wie gesagt, Diskriminierung ist weiterhin in vielen US-Bundesstaaten verboten. Aber entscheidend ist, wie breit gilt jetzt die Ausnahme? Also welche Unternehmer können in Zukunft sagen, ich bin ein Künstler und ich lehne darum LGBTQ-Kunden ab? Mhm. Können Restaurants zum Beispiel schwulen Kunden den Zutritt verweigern, weil der Küchenchef sagt, meine Menüs sind Kunst? Mhm. Wie sieht es aus mit Bestatter? Das könnte eine ganze Lawine von Gerichtsfällen nach sich ziehen. Und wie die Gerichte dann entscheiden, ist nicht klar, weil es dann immer wieder um eine Auslegung von dem Urteil geht, das oberste Gericht jetzt erlassen hat. Und vieles wird sich erst dann klären. In der Zwischenzeit aber ist durchaus eine reale Verschlechterung von der Situation von LGBTQ-Menschen absehbar, weil halt eben Unternehmen werden probieren, die Ausnahme für sich zu reklamieren und werden probieren, solche Kundschaft abzulehnen.
Also alles unter dem Begriff der künstlerischen Freiheit. Rund um das Urteil zeigt sich ja auch, es gibt eigentlich fast kein anderes Thema, das so umstritten ist, wie eben das Thema LGBTQ-Recht. Fabian, warum ist das so?
Ja, das ist ganz eine gute Frage. Ich frage mich das manchmal auch ein bisschen. Also, ich glaube, ein Grund ist, dass LGBTQ-Menschen sind in den USA freier geworden. Nicht nur in den USA, das ist ja auch in Europa so, in der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Und sie sind eben nicht nur freier geworden, sondern auch sichtbarer. Sie trauen sich mehr in der Öffentlichkeit, sich zu zeigen. Homosexuelle Pärchen zum Beispiel, die Händchen haben, Leute, die nicht klar im Geschlecht zuzuordnen sind, Mann, Frau, die das auch offensiv zeigen. Die Ehe für alle gibt es in den USA im ersten Staat seit 2004, seit 2015 in den ganzen USA. Und durch das sind LGBTQ-Vertreter auch ermutigt worden, sich offensiver für ihre Rechte einzusetzen und Diskriminierung anzuprangern. Und jetzt sind wir so in einer Nachphase von dem, wo konservativer denkende Leute, die mit dieser Entwicklung nicht einverstanden sind, die Rechte wieder einzuschränken und die öffentliche Sichtbarkeit von nicht-heterosexuellen Leuten wieder zurückzudrängen, weil sie das falsch finden.
Das sind also so die grösseren gesellschaftlichen Linien. Inwiefern hat sich denn die Bedeutung von diesem Thema in den letzten Jahren konkret verändert?
Ja, schon sehr stark. Also, ich habe vor der Idee für alle erwähnt, es hat aber auch noch andere Sachen. Also, der Obama hat zum Beispiel den Schutz für LGBTQ-Menschen auf Bundesebene ausgebaut. Zum Beispiel hat er das Unternehmen, das Aufträge vom Bund überkommt, verboten, das Diskriminieren nach sexueller Orientierung. Er hat Hassverbrechen verboten. Und der Donald Trump, der näher gekommen ist, hat gemerkt, dass da eine gesellschaftliche Kontroverse in Gang ist, die er nutzen kann. Er hat den LGBTQ-Menschen wirklich auch als Sündenböcke und Zielscheiben entdeckt, hat Teil von Obama seiner Politik rückgängig gemacht Und so ist so eine politische Spirale in Gang gekommen. Und weil in den USA ja nicht die Bundesebene, also die nationale Ebene, die entscheidende ist, sondern zuerst mal Gemeinden und Bundesstaaten sehr viel Bereich vom öffentlichen Leben bestimmen, sind die Konservativen dann überall dort gegen LGBTQ-Menschen vorgegangen und haben dort ihre Macht ausgespielt. Wir haben auch Donald Trump, seine grösste Rival in der Republikanischen Partei, jetzt bei den Präsidentschaftswahlen, der Ron DeSantis, der das Thema für sich entdeckt hat. Wir können da zum Beispiel gerade mal reinhören, wie der Ron DeSantis mit dem Wahlkampf betreibt.
I cannot think of anything more horrifying.
It really has shut down. Drag
just produced some of the harshest, most draconian laws that literally threaten trans existence.
Das Video zeigt ja, das Thema wird auch im Wahlkampf wirklich gross gefahren. Also eben, er sagt, Ron DeSantis bemühe, um mehr Rechte von LGBTQ-Menschen zerstöre, die traditionelle männliche Identität. Inwiefern ist denn das Thema schon längst ein Teil vom Kulturkampf so zwischen den Demokraten und den Republikanern?
Es ist ein bedeutender Teil geworden, weil er eine Grundannahme vom Verständnis von vielen konservativen Politikern und Leuten betrifft. Es ist unterdessen eine Art des Glaubensbekenntnis geworden, dass Konservative öffentlich sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ganz so, als ob es nicht eine Diskussion gäbe darum, wie viel von dem ist gesellschaftlich bestimmt. Und ganz so, als ob es nicht auch Leute gäbe, die nicht nur aus einem X und einem Y oder zwei X-Chromosomen bestehen. Und für die Konservativen ist das ein Symbol geworden, wie weit sich linke Amerikaner, Demokraten von der Realität, von der natürlichen Ordnung, wie sie sie sehen, entfernt haben. Und es scheint recht einfach zu verfangen und ein bisschen habe ich auch Verständnis für das. Wer in einem abgelegenen kleinen Bergbaudorf in West Virginia sitzt, keine Arbeit hat, um sich um die Freunde neue Drogenüberdosen wegsterben sieht, denkt vermutlich eher nicht, dass LGBTQ-Rechte die höchste Priorität haben. Und ich interpretiere das halt auch als Ausdruck davon, dass die Lebensrealitäten von den Amerikanern, die Lebenswelten sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dazu kommt, dass man bei LGBTQ sehr schnell über Kinder redet. Und da wären viele Amerikaner sehr, sehr grundsätzlich. Oder solange man in der Schule ist, gilt man in den USA als Kind bis 18, wenn man dann mal aus der Highschool rauskommt. Ich habe das selber als Schüler da erlebt. Und in der Schweiz hat es mich gedacht, ist man sehr viel schneller als zumindest jungen Erwachsenen bezeichnet worden, auch ernster genommen worden. Und für Konservative ist die Bedeutung der Familie nicht zu überschätzen. Das ist in einem Land, das so viele Probleme hat, wo so viel Ungewiss, wo der Staat auch nicht so eine starke Rolle soll haben, wird die Familie als Rettungsanker der Gesellschaft angeschaut. Und für Konservative wird der Rettungsanker in Frage gestellt mit all den Entwicklungen rund um LGBTQ und das Thema Geschlechtsidentität, weil die halt tatsächlich ein traditionelles Familienbild in Frage stellen. Und Ron DeSantis ist das beste Beispiel dafür, wie ein Politiker mit solchen Themen kann politische Unterstützung finden
kann. Der Ron DeSantis hat natürlich erkannt, dass man mit dem Thema gut Stimmung machen kann. Etwas, was sich die ganze Diskussion ja daran kristallisiert, sozusagen, sind Drag-Shows. Was ist mit denen los?
Ja, aber das ist wirklich so ein Beispiel, wo man etwas sehr Sichtbares hat im öffentlichen Raum, wo man gegen LGBTQ-Leute vorgehen kann. Also verschiedene Staaten und Gemeinden haben Drag-Queen-Shows auf öffentlichem Grund verboten oder an Orten, wo Kinder sie irgendwie mitsehen können. Das heisst, man muss die in abgeschlossene dunkle Keller rein tun wieder. Das entsprechende Gesetz werden in mehr als 2000 Staaten diskutiert und vielleicht muss man zudem wissen, dass sich um so Drag-Queen-Shows in den USA regelrecht die Industrie gebildet hat. Also in Städten gehört es zum Beispiel dazu in vielen, dass man als Tourist so eine Drag-Queen-Show besucht. Besonders beliebt sind Brunch-Veranstaltungen. Da gibt es Mimosas, Margaritas, Unlimitiert. Und da gibt es Drag-Queen oder auch mehrere, die so ein Unterhaltungsprogramm machen. Dazu isst man ein bisschen Eier und Herröpfel und all so Zeug. Und Drag Queens treten auch in Schulen auf, erklären, warum sie sich als Frau anlegen. Und die Konservativen unterstellen diesen Leuten nach, dass sie eigentlich Pädophilien und suchen Kontakt zu kleinen Kindern. Das ist ziemlich absurd. Die allermeisten Kinder, die sexuell missbraucht werden, sind Opfer von nahen Angehörigen in den USA, wie auch in Europa. Und es ist so eine alte Unterstellung, die man immer wieder gemacht hat, dass Schwule und Nicht-Heterosexuelle halt eigentlich Pädophile sind.
Da zeigt sich also sehr eine starke Ablehnung von Lebensformen, die eben so ein bisschen vom Standard abweichen. Und um etwas Ähnliches geht es ja auch bei einer anderen Debatte, nämlich bei der um Kinderbücher.
Ja, genau, oder? Also verboten werden dort besonders Bücher von Autoren, die nicht den Normen entsprechen. Zum Beispiel, es gibt afroamerikanische Schriftsteller wie der George M. Johnson, der hat All Boys Aren't Blue geschrieben, eine Geschichte, auch autobiografisch prägt, er als Afroamerikaner, der nicht den Gender-Normen entspricht. Und das schildert, und gerade für queere Afroamerikaner ist das ganz eine prägende Erfahrung, dass sie in ganz verschiedenen Lebensbereichen nicht den Normen von der Gesellschaftsmehrheit entsprechen. Und Schulen argumentieren, dass Kinder sich in dieser diversen amerikanischen Gesellschaft zurechtfinden müssen. Und damit sie das können, sollen sie Bescheid wissen darüber, wie andere denken, was andere erleben. Und Eltern kommen dann und sagen, ja, aber wir wollen entscheiden, was mit unseren Kindern passiert. Und wir haben unsere Wertvorstellungen, wir haben unsere religiösen Vorstellungen. Und wir wollen nicht, dass unsere Kinder sich mit dem beschäftigen. Und da ist eine schwierige Balance zu finden zwischen dem, wie die Eltern verantwortlich sind, für wie ihre Kinder aufgebracht werden, und das andere, dass Eltern eben auch einem Kind schaden können, wenn sie es von den Lebensrealitäten abschirmen.
All die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, die Diskussion um Drag Queens, die Diskussion um Kinderbücher, was hat das alles für Folgen für die LGBTQ-Community in den USA?
Ja, die Folgen sind eben bereits schon sehr konkret. Also man sieht, dass in den Verbrechensstatistiken Hassverbrechen gegen LGBTQ-Menschen haben vom einen aufs andere Jahr um 70% zugenommen, oder? Und das sind Zahlen, die aus einer FBI-Datenbank kommen. Das ist die Bundespolizei. Das heisst, das sind nur die Angriffe, die gemeldet worden sind. Zuerst bei der Polizei und dann beim FBI registriert worden sind. In der Regel ist das nur eine Minderheit der Fälle. Wir haben auch jetzt schon x Beispiele gesehen, dass zum Beispiel bei Drag Queen Shows rechtsextreme Gruppen aufmarschiert sind, die bewaffnet sind. Ich habe selber in Florida so eine Drag Queen Show gesehen, wo Sicherheitsleute haben müssen schützen. Miami ist eine sehr linke Stadt, auch wenn sie im rechten Florida liegt. Und da hat es wirklich bullige Türsteher rund ums Restaurant herum, ein halbes Dutzend. Man sperrt dann weit um ab, es darf keine Autos parkieren. Es ist wirklich ein Gefühl von der Bedrohung herum, das existenziell sein kann.
Die USA sind ja gleichzeitig auch das Land der ersten Pride Parades, ein Land, wo die persönlichen Freiheitsrechte ja sehr hoch gewichtet. Wie geht das zusammen mit diesen Versuchen, LGBTQ-Rechte einzuschränken?
Ja, aus meiner Sicht geht das eigentlich nicht zusammen, aber so widersprüchlich sind wir halt als Individuen wie auch als Gesellschaft. Und die USA sind sowohl der Hort von der Freiheit und von We the People, der US-Verfassung, wo die Freiheit vom Einzelnen als oberste Maxime quasi erklärt. Aber es ist halt auch das Land, wo die Sklaverei sehr lange in Kraft war. Es ist das Land, wo die Auswanderer aus Europa die Religionsfreiheit gesucht haben, weil sie in Europa unterdrückt sind. Aber es ist auch das Land, wo die dann puritanischen Eifer an den Tag gelegt haben. Und es ist ein Land, das sehr divers ist, wo sich sehr vieles sehr schnell verändert. Eben die Pride Parades zum Beispiel, die in den 60er Jahren entstanden sind, sind inzwischen eine Familienveranstaltung. Die Leute gehen mit ihren Kindern dann. Dort hat es dann Teilnehmer, die auch nackte Haut zeigen. Vor allem aber geht es darum, dass das ein fröhlicher, farbiger, diverser Haufen von Leuten ist. Und bei den Konservativen wiederum wird das interpretiert als Parade, die der Verführung von Kindern dienen. Und das hängt zusammen mit der Geschichte der Verteufelung von Homosexuellen, Trans- und intersexuellen Leuten. Und da muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen. Es ist erst 40 Jahre, dass die AIDS-Epidemie umgegangen ist. Das ist gerade da in den USA noch viel mehr als in Europa als Strafe Gottes verstanden worden für die Homosexuellen. Der Staat hat sich geweigert, in die Forschung zu investieren, zum AIDS weniger schädlich machen, ist alles noch nicht so lange her.
Vor dem Hintergrund, man sieht jetzt bei der Republikanischen Partei im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, dass ihre prominenten VertreterInnen, wie eben zum Beispiel der Ron DeSantis, sich sehr auf das Thema LGBTQ-Recht einschiessen. Wird das der Republikanischen Partei im Endeffekt nutzen oder wird ihnen das eher schaden aus heutiger Sicht?
Ich bin überzeugt, dass es ihnen wird schaden, vor allem mittelfristig. Immer mehr Teil der Bevölkerung haben LGBTQ-Menschen in ihrem Umfeld. Sie erleben das als etwas sehr Normales. Sie sehen, wie die LGBTQ-Menschen unter Diskriminierung leiden, unter einer Einschränkung der Freiheit. Aber gleichzeitig darf der Schaden für die Republikaner auch nicht überschätzt werden. Also wir sind jetzt im Vorwahlkampf. Und da geht es um die Frage, wer wird Kandidat der Republikaner? Donald Trump ist haushocher Favorit. Und der Ron DeSantis kommt als Zweitplatzierter hinter ihm und er muss probieren aufzufallen, damit er überhaupt eine Chance hat gegen Trump. Und das macht er, indem er eben zum Teil noch extremer auftritt. Wenn es dann nächstes Jahr um die Präsidentschaftswahl selber geht, ab dem Sommer, wird er sich mässigen, der republikanische Kandidat, falls er DeSantis heisst. Beim Donald Trump gelten ein bisschen andere Regeln. Und wenn sich dann die Wähler für einen von zwei Kandidaten entscheiden müssen, im November 2024, haben sie dann entweder Joe Biden, einen fast 82-jährigen Demokrat, oder einen Republikaner. Und wie fest denn in dieser Wahl zwischen zwei Kandidaten die LGBTQ-Rechte noch den Ausschlag geben? Ich denke, es wird für die wenigsten Wähler dann entscheidend sein. Hingegen der Schaden für die betroffenen Menschen, für die betroffene LGBTQ-Community, der ist viel grösser, weil der wird bleiben, das wird noch lange nachhallen. Das geht nicht so schnell mehr.
Danke vielmals, Fabian, für die Einschätzungen.
Danke dir, Mirja, für das Gespräch.
Wer noch mehr hören über den obersten Gerichtshof der USA und seinen Rechtsrutsch in den letzten Jahren, dem empfehle ich, wie gesagt, den USA-Podcast «Alles klar, Amerika». Ihr findet den überall dort, wo ihr auch «Apropos» hört. Und das war es für diese Woche mit dem Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von mir, der Mirja Gabatuller, im Wechsel mit dem Philipp Loser. Und Laura Bachmann und der Tobias Holzer sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.